Question: have your thighs ever rubbed together, creating a rash because of friction? Chafe is no joke, but thanks to MegaBabe, it's also no problem. Thigh Rescue is the anti-chafe stick made for chafers by chafers. Get MegaBabe's Thigh Rescue and experience what 10,000 five-star reviewers rave about. Thigh Rescue stops chafe. With one sold every 30 seconds, you better run to MegaBabeBeauty.com.
Hallo und herzlich willkommen zum Strong Body Podcast, Gespräche unter Bodybuilderinnen. Ich bin Mara und gegenüber von mir sitzt die Lena.
Hallöchen. Und,
ja, erstmal einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend, je nachdem, wann ihr das Ganze anhört.
Bei uns ist es sehr früh, 8.19 Uhr steht auf meiner Uhr.
Ja, und wir besprechen heute ein, ich finde, sehr besonderes Thema. Willst du es einmal den Zuhörern vorstellen, Lena?
Ja, und zwar wollen wir heute darüber sprechen, ob man gemacht ist fürs Bodybuilding, beziehungsweise wie findet man heraus, ob man gemacht ist fürs Bodybuilding. Welche Voraussetzungen muss man als Person mitbringen? Was sollte man bedenken, wenn man in Betracht zieht, dass man auf die Bühne möchte? Vielleicht fragt sich die ein oder andere von euch, boah, das interessiert mich ja, aber bin ich dafür überhaupt gut genug? Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Und wir haben uns schon ein paar Gedanken gemacht, auf welche Themen man da eingehen könnte. Und ich glaube, eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung, die natürlich eine Rolle spielt in dem Sport, ist das Training. Und wie lange man schon trainieren sollte, um sagen zu können, hey, jetzt bin ich eine gute Bodybuilderin, jetzt kann ich mich auf den Weg zur Bühne machen. Mara, würdest du sagen, es gibt da eine ganz konkrete Zahl, die man nennen kann?
Jein. Also ich denke, das ist immer von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Ich damals bin zum Beispiel auch nach einem Jahr das erste Mal, glaube ich, auf die Bühne gegangen, also nach einem Jahr wirklichen Training. Und es ist auch relativ gut verlaufen, aber ich hatte so gut wie keine Muskulatur. Also da hatte ich einfach echt das Glück, dass ich schon immer eine Linie überhaupt hatte. Aber wenn ich jetzt pauschal was sagen würde, würde ich schon, um vorne spielen zu wollen, so ja, mindestens 2-3 Jahre Trainingserfahrung, um wirklich mal eine gewisse Grundmuskulatur aufgebaut zu haben. Aber das ist auch ja je nach Genetik und Mensch unterschiedlich, wer jetzt vielleicht ein bisschen schneller Muskulatur aufbaut.
Ja, du hast jetzt gerade gesagt, du hattest eine gute Linie. Was meinst du denn damit? Weil das ist ja ganz häufig das, was als Genetik bezeichnet wird. Oh, die hat eine gute Linie und die hat eine schlechte Linie. Was ist denn das genau? Was bedeutet das?
Ich hatte schon immer oder habe schon immer eine also sehr, sehr schmale Taille gehabt und oben ein sehr weites Schlüsselbein und habe, ich will nicht sagen, relativ schnell Muskulatur aufgebaut, das nicht unbedingt. Aber dadurch, dass ich eine sehr schmale Taille hatte und ein weites Schlüsselbein oben, sah das schon immer ja, nach dieser Sanduhrform aus. So.
Ja, das finde ich nämlich spielt da tatsächlich mit rein. Also das ist was, was ihr nicht verändern könnt. Also egal, wie lange ihr schon trainiert, ihr könnt nicht euren Knochenbau verändern. Wenn ihr eine super schmale Taille habt und breite Schlüsselbeine, dann werdet ihr sowohl in der Figurklasse als auch jetzt zum Beispiel in der Bikini-Klasse schon besser aussehen, auch mit weniger Muskulatur als eine andere Persönlichkeit das tut, wenn sie ganz schmale Schlüsselbeine hat, also oben einfach die Weite vom Oberkörper sehr schmal ist und ihr vielleicht ein ausladendes Becken habt. Das ist dann auch immer ein bisschen schwierig, so eine Konstellation. Und da muss man mit Muskulatur dann ausgleichen. Also man kann ja auf den Knochenbau, das ist dann sozusagen das Grundgerüst, Muskeln draufpacken und die Form auch in gewisser Weise verändern. Aber eben braucht man dafür deutlich länger Zeit.
Ich finde, das ist auch immer je nach Klasse unterschiedlich. Zum Beispiel, wenn du in die Figurklasse möchtest, finde ich, musst du deutlich mehr ja, Trainingserfahrung haben, als wenn du in die Bikini möchtest. Das heißt nicht, dass man in der Bikini keine Muskulatur haben muss. Im Gegenteil, also ich finde, Bikinis haben gerade auf einem guten Level auch schon eine gute Muskulatur, vor allem wenn man die Lisa auch von Jenny anguckt, die
Lisa
jetzt
Reit, meinst du?
genau, jetzt Olympianiveau ist, die hat ja auch schon sehr viel Muskulatur. So.
Ja, zu den Trainingsjahren. Also, was du gesagt hast, absolut richtig. 2, 3 Jahre, das wäre natürlich optimal. Ich weiß noch nicht, ob das so zutrifft, weil die meisten wollen ja recht früh, auch wenn sie trainieren und Interesse am Bodybuilding haben, auch schon auf die Bühne. Ich war auch das erste Mal nach, ja, 2,5 Jahren auf der Bühne. Also es war schon ganz gut, würde ich behaupten. Von den Trainingsjahren, vor allem hatte ich davor auch schon mal eine Zeit lang trainiert und war auch immer sehr sportlich. Was ich nur auch, ja, gern einfach noch sagen würde und ergänzen würde, wenn man recht kurz trainiert hat. Es gibt eben Personen, die bauen sehr schnell Muskulatur auf, die machen von Beginn an vieles richtig und dann gibt es Personen, die machen das nicht und die bauen schlecht Muskulatur auf. Aber egal, wie gut du Muskeln aufbaust, wenn du erst 1 Jahr oder 1,5 Jahre trainierst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Muskeln in der Diät verloren gehen, halt auch viel größer. So eine Diät, die zehrt nicht nur an den Fettreserven, da wird der Körper auch irgendwann die Muskulatur heranziehen zur Energiegewinnung und alles, was noch nicht so lange da ist, was der Körper noch nicht so lange gefestigt hat, wird auch schneller verloren gehen. Und ich glaube, je kürzer man trainiert hat, bevor man in eine Wettkampfdiät geht, desto größer ist die Gefahr, dass man Muskeln verliert in der Diät. Vielleicht war das ja auch ein Grund, dass du am Ende nicht mehr so muskulös warst wie am Anfang. Wer weiß, ne?
Ja, ich glaube auch so, vorher hatte ich jetzt nicht wenig, aber auch nicht wirklich viel Muskulatur. Ich weiß nicht, ob du Bilder schon mal gesehen hast. Aber es war für die Bikini-Klasse war es in Ordnung. Also
Würdest du
hat
denn
es.
sagen, dass es dann ein Fehler war? Also warst du noch nicht bereit dafür oder war es trotzdem das Richtige, damals so früh auf die Bühne zu gehen?
Nö, das war, also trotzdem finde ich das Richtige, auf die Bühne zu gehen, weil nur so konnte ich überhaupt sehen, okay, ist es überhaupt was für mich oder ist es nichts für mich? Und dadurch, dass ich, ja, ich wollte das einfach und ich habe es einfach dann gemacht. Und am Ende war es ja für meine Klasse auch ausreichend. Also in der Bikini-Klasse auf Landesebene steht meistens, bin dadurch auch noch in der Sommersaison gestartet, da steht meistens ja auch noch nicht so das krasse Feld, also auf jeden Fall zu der Zeit. Heutzutage sieht das ja alles schon wieder anders aus. Also heutzutage sehen die Newcomer ja teilweise auch schon richtig brutal aus.
Also
Aber zu
würdest du
meiner
es
Zeit.
heutzutage nicht mehr machen in der Form? Weil ich finde auch, dass das Niveau immer krasser wird. Also ich finde tatsächlich, dass du recht hast, dass ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Vielleicht bin ich da auch total falsch, aber ich habe ja damals den deutschen Meistertitel geholt in meiner ersten Saison. Und wenn ich mich jetzt anschaue damals, ich finde auch meine Linie sehr gut. Das ist das, was du gesagt hast, diese genetische Voraussetzung einfach von meiner Hüfte auch und meinem Schlüsselbein. Aber wirklich muskulös war ich halt nicht. und ich weiß nicht, ob ich jetzt heutzutage, 4 Jahre später, nochmal genauso gut abschneiden würde als damals, weil einfach das Niveau auch extrem steigt.
Ich würde tatsächlich, wenn ich das nochmal machen würde, würde ich mir also auch zu einem Coach gehen und erstmal mit dem einen guten Aufbau machen. Das wäre das allererste, was ich machen würde, gerade als Newcomer, mit noch nicht so viel Trainingserfahrung oder Trainingsjahren. Außer der sagt mir jetzt, und da muss man darauf vertrauen, dass es wirklich ein ehrlicher Coach ist, der sagt mir jetzt, du kannst schon auf die Bühne gehen, du hast schon genügend Muskulatur, aber gerade wenn du jetzt irgendwie erst ein halbes Jahr trainierst, würde ich mir erstmal würde ich erstmal einen vernünftigen Aufbau machen. Selbst wenn der dann ein Dreivierteljahr geht und du in der Zeit schon viel schaffen kannst, weil du dann in der Zeit viel richtig machst, ist es deutlich, ja, besser, als wenn du nach einem halben Jahr direkt in eine Diät gehen möchtest.
Also gerade was die Genetik angeht, finde ich es eigentlich genau richtig, sich vielleicht zu überlegen und auch die Trainingsjahre und die Muskulatur, die man hat. Man kann sich ja mal grundsätzlich Gedanken machen, hey, wie sehe ich aus? Aber am Ende ist es am besten, wenn man mal zu einem erfahrenen Coach geht, wie du sagst, und das mal einschätzen lässt von einem Profi. Also entweder man geht, wenn man vor Ort jemanden hat, da persönlich hin und macht mal einen Formcheck. Oder man schickt vielleicht Bilder mit. Also man kann ja jemanden anschreiben, der jetzt auch für die Bühne vorbereitet, den man vielleicht interessant fände als Bühnencoach und dann einfach mal Bilder schicken. Wenn ihr die
Ja.
Posen noch nicht könnt, es ist auch gar kein Problem. Entweder stellt der Coach euch dann in die Posen oder ihr schickt einfach mal so ein Formbild von euch. Und ich würde jetzt behaupten, dass man mit einer gewissen Erfahrung schon gut einschätzen kann, ob das ausreicht oder eben eine Abschätzung geben kann, wie viel man noch trainieren muss und für welche Klasse man auch geeignet ist.
Weißt du, was ich witzig finde? Manche Leute haben ja nicht mal den Wunsch, auf die Bühne zu gehen. Aber ich habe das schon voll oft gehabt, dass ich Leute in meinem Studio gesehen habe, wo ich gedacht habe, krass, die haben so eine gute Genetik und die haben noch nicht lange trainiert, wo ich hingegangen bin und gesagt habe, hey, willst du nicht eigentlich mal auf die Bühne gehen? Du siehst voll brutal aus. Und irgendwie nach anderthalb Jahren später haben die sich die Pro-Card geholt.
Das
Das ist
wirklich?
so krass. Bei manchen Leuten
Okay.
sieht man
Ja.
schon von Anfang an direkt, wenn jemand Potenzial hat und wenn jemand so, ja, eine gute Genetik hat. Und wie du sagst, da kann man einfach mal, ja, einfach mal jemanden anschreiben, wo man denkt, okay, der macht das vielleicht schon länger oder bereitet auch schon länger vor und der hat so ein bisschen den Blick dafür. Aber was ich noch ergänzen wollte, was ich immer wichtig finde, wenn man auf die Bühne geht, man muss sich natürlich auch fragen, was für ein Ziel man hat. Wenn du hohe Ziele hast und dein Ziel ist, vorne mitzuspielen oder sogar zu gewinnen, würde ich mir immer lieber länger Zeit lassen, bevor ich starte, als wenn das einfach nur mein Wunsch ist, einmal mal auf der Bühne zu stehen. Es gibt ja auch Leute, die sagen, ich will einfach nur einmal meine Bestform haben und auf der Bühne stehen. Und wenn das die Erwartung ist, die man an sich selber hat, dann kannst du auch.
Ach, ich finde es so schwierig. Ich weiß nie, was ich davon halten soll, wenn jemand noch nie auf der Bühne stand und sagt, boah, ich möchte jetzt ihr eine Pro-Card holen. Weil, sorry, der Sport und der Bühnensport, die unterscheiden sich einfach so stark. Alles, was wir auf der Bühne machen und was diese Wettkampfdiät ist, ist ja so was anderes. Gut, eine Wettkampfdiät hat schon in gewisser Weise noch was mit Training und Ernährung zu tun. Aber so diese Bühnenpräsentation, die ist ja was ganz anderes wie das, was ich täglich im Fitnessstudio mache. Und ich finde es dann ganz schwierig, wenn jemand noch kein einziges Mal auf der Bühne stand und überhaupt nicht weiß, ist das mein Ding, selbst auf der Bühne zu stehen, zu sagen, oh, ich habe jetzt hier so große Ziele, ich möchte eine richtige Karriere in dem Bereich machen. Ich finde es schwierig. Weiß ich
Ja.
nicht. Was hältst du davon, wenn jemand so eine Ziele hat, wenn er noch nie auf der Bühne stand?
Also ich finde, große Träume für dich kannst du immer haben, aber ja, wie du sagst, ich finde es schwierig, dann das groß rauszuhauen, wenn man noch nicht auf die Bühne, auf der Bühne stand, weil ja, das ist schwierig. Es gibt ganz, ganz wenige, die wirklich von der ersten Saison direkt einen Durchlauf machen und direkt alles raushauen. Und das sind aber auch meistens die, die schon sehr, sehr lange trainieren, die schon vielleicht auch ein bisschen älter sind, schon ihre 10 Jahre für sich trainieren und dann denken, okay, ich gehe jetzt mal auf die Bühne. Aber wenn ich gerade mit dem Sport anfange und dann mein erstes Ziel ist, Profi zu werden, ja.
Besonders krass finde ich die Aussagen halt von den Personen, die noch nie in ihrem Leben einen Wettkampf überhaupt gesehen haben. Die vielleicht einer Person auf Social Media folgen, die schon mal auf der Bühne war, aber die noch nie selbst bei einem Wettkampf vor Ort waren. die sich gar nicht so richtig vorstellen können, wie dieses ganze Ding funktioniert überhaupt. Die sehen dann dieses Schöne auf Social Media, oh ja, alles so toll, hier mein Bikini und danach gehen wir toll Burger essen und so. Aber mal so einen Wettkampf live mitzuerleben, finde ich dann schon wirklich das Mindeste, bevor man solche Ziele raushaut. Weil klar, es ist so. Also ich finde es auch gut, dass du sagst, man soll sich große Ziele stecken und man kann sich natürlich auch als Newcomer schon große Ziele setzen. Aber man sollte dann schon versuchen, davor zumindest so gut es geht, rauszufinden, ist das was für mich? Also vielleicht wirklich mal zu einem Bodybuilding-Wettkampf zu gehen, mit Personen zu sprechen, die schon auf der Bühne standen. Auch persönlich zu sprechen, weil oft wird auf Social Media leider nur die schöne Seite der Wettkampfvorbereitung gezeigt und nicht unbedingt die schwierige Seite, dass man einfach so gut wie möglich unterschiedliche Perspektiven einnimmt, auch sich mit Bodybuilding und Wettkampf beschäftigt, dann ja, wieso nicht, ne? Vielleicht kann man dann ja auch schon sagen, hey, das ist was für mich oder das ist nichts für mich, ohne selbst auf der Bühne gestanden zu haben. Es ist aber natürlich vor der allerersten Saison deutlich schwieriger, auf jeden Fall.
Ich würde mir halt niemals, bevor ich überhaupt auf der Bühne stand, das Ziel stecken, ich will Profi werden, wenn ich nicht mal weiß, ist es überhaupt was für mich, wie du sagst. Ich finde, wenn man jetzt eine Saison angeht und in der Saison oder in der Diät schon merkt, ja, ich habe richtig Bock drauf, würde ich mir immer erstmal das Ziel stecken, überhaupt eine Meisterschaft zu gewinnen. Dann vielleicht mal den deutschen Meistertitel zu holen. Und dann kann man, also wenn man merkt, okay, die erste Saison war super, oder man merkt in der Saison vielleicht schon, hey, okay, das läuft so krass gut, weil, weiß ich nicht, man ist einfach eine von einer Million so.
Und bekommt auch Feedback von den Judges. Also so eine erste Saison ist ja geil, weil du bekommst direkt Feedback, auch nicht nur von deinem Coach, sondern auch von, nicht nur von Social Media, von den Leuten, die dich feiern und immer unter jedes Bild schreiben, oh, du bist so toll, sondern halt auch von Judges, die dich am Ende bewerten. Und wie du sagst, also wenn man dann schon sieht, hey, da kommt richtig krasses Feedback, ich schneide auch richtig gut ab bei den Wettkämpfen oder ich schneide vielleicht nur aus bestimmten Gründen nicht gut ab, weil mir vielleicht noch ein bisschen Muskulatur fehlt, die Linie ist aber top. Dann kann man sich natürlich dann auch höhere Ziele stecken, der, definitiv.
Ich finde halt immer, wer von Anfang an sehr hoch fliegt, kann halt auch ziemlich tief fallen dann. Und das ist immer was, ich setze mir für mich auch immer große Ziele, aber ich bin immer sehr vorsichtig, was das Kommunizieren angeht, weil ich weiß, wenn ich mir, stell dir vor, du nimmst dir in deiner ersten Saison vor und haust überall raus, ich werde diese Saison Profi in meiner ersten Saison und dann schaffst du es vielleicht nicht mehr auf einer regionalen ins Finale. So, weißt du, was ich meine? Da bin ich
Ja.
immer für mich selber auch sehr vorsichtig mit dem, ich sag jetzt mal, Datieren der Ziele, die ich habe, weil du kannst dein Ziel nicht aufs Datum datieren. So, das vielleicht ist es irgendwann mal in deiner ganzen Laufbahn dein Ziel oder ein Wunsch, Profi zu werden. Und dann würde ich sagen, okay, es wäre vielleicht realistisch, so, wenn du hart dafür arbeitest. Ich glaube, das ist schon möglich, wenn man hart dafür arbeitet, dass man irgendwann dieses Ziel erreicht.
Ja, also ich bin sowieso
Aber
der Überzeugung, man kann alles erreichen, woran man glaubt. Aber wie du sagst, eben nicht, das ist kein terminiertes Ziel. Das ist nicht so, dass ich dann sagen kann, ich erreiche das in meiner ersten, zweiten oder dritten Saison.
manchmal ist es auch Glückssache. So, du weißt nie, wer steht dann. Ob da vielleicht in deiner Saison gerade einfach Leute stehen, die wirklich besser sind. Oder manchmal gibt es ja auch Fälle, da stehen Leute auf dem Wettkampf, das ist in Anführungsstrichen keine Konkurrenz. So, weil das vielleicht welche sind, die noch weniger Trainingserfahrung haben oder vielleicht auch irgendwas verkehrt gelaufen ist an dem Tag und die Form deswegen ja auf einmal schlechter ist, weil die Wasser gezogen haben oder so. Und das sind halt so auch Sachen, die du niemals beeinflussen kannst, auch wie deine Vorbereitung läuft, so ob bei dir vielleicht was dazwischen kommt, weswegen deine Form vielleicht am Anfang top ist und dann am Wettkampftag mal nicht so gut ist, so. Genau.
Mir ist gerade noch was eingefallen, wo du drüber gesprochen hattest, jetzt über das auf der Bühne stehen und ja, was man sich vielleicht für Ziele setzen sollte. Wenn wir jetzt noch mal überlegen, okay, was muss ich denn als Person mitbringen? Und ich glaube, dass viele einfach denken, hey, ich bin so, also ich habe einfach die perfekten Charaktereigenschaften, um auch Profi vielleicht zu werden, beziehungsweise um eine richtig gute Bodybuilderin zu werden, weil ich diszipliniert bin. Ich gebe richtig, richtig Gas beim Training. Was aber ja nicht beachtet wird, dass man auf der Bühne ganz andere Charaktereigenschaften braucht, wie ein krasses Selbstbewusstsein, eine mega Präsenz, also im Sinne von einer Ausstrahlung, die aus meiner Sicht einfach viele Leute nicht haben. Egal wie gut das Posing ist, dein Posing kann noch zu diszipliniert geübt worden sein und perfekt einstudiert. Wenn du auf die Bühne gehst und dieses gewisse Etwas nicht hast, so eine Ausstrahlung, so eine Aura, dann wirst du es nie so weit schaffen wie jemand, der genauso hart arbeitet und dieses gewisse Etwas mitbringt. So eine Performance, so ein Show-Charakter. Ich finde, man merkt tatsächlich, guck mal, ich fand zum Beispiel bei deiner letzten Show, Mara, bei dem Pro Qualifier in Amsterdam war das, oder? Da hast du so eine krasse Ausstrahlung gehabt und dein Posing war nie schlecht, auch bei den Wettkämpfen davor nicht. Aber für mich warst du einfach in Amsterdam noch mal 10-mal krasser, als du davor warst. Ich glaube nicht, dass es nur an der Form lag, dass es nur an deinem Posing lag, sondern du hattest halt dieses gewisse Etwas, weil du da auf die Bühne bist, mit einer Freude und mit einem Spaß daran. Vielleicht warst du weniger negativ aufgeregt, sondern eher positiv aufgeregt, weil du dich einfach auf diesen Wettkampf gefreut hast. Du hattest nicht so die krassen Erwartungen und das hat einen Riesenunterschied gemacht.
Weißt du, was mir auch immer besonders auffällt und was ich auch immer wieder versuche, den Menschen zu sagen, bevor sie auf die Bühne gehen? Ich habe das teilweise auch mal beobachtet von Wettkampf zu Wettkampf. Und sobald du für dich mit einer zu hohen Erwartung da reingehst, und das heißt nicht, dass du dir sagst, mir ist egal, welcher Platz ich werde, aber wenn du irgendwie fanat sagst, ich will jetzt das heute gewinnen und ich will das heute schaffen, gehst du meistens viel angespannter daraus, als wenn du sagst, hey, ich will jetzt einfach Spaß haben, so, weil die Arbeit ist eh getan und du gehst jetzt einfach raus und hast Spaß auf der Bühne und genießt den Moment. Und das war auch was, was ich vor allem in Amsterdam gemacht habe. Ich habe mir nicht mehr so viel Gedanken darüber gemacht, wie ist jetzt meine Schrittreihenfolge, was mache ich jetzt, gehe ich jetzt alles vor der Bühne tausendmal durch, sondern ich habe einfach so ein bisschen entspannt. Ich habe mir das angeguckt, was da ist, und habe gedacht, geil, jetzt kann ich noch mal ein letztes Mal einfach mal mein I-Rock zeigen, mich präsentieren. Und das ist auch, glaube ich, der Fehler, in Anführungsstrichen, den ich oft sehe, dass viele auch schon, bevor sie überhaupt auf die Bühne gehen, so super angespannt hinter der Bühne stehen. So,
Verbissenheit ist das doch, oder?
auch,
Auch.
ja, aber auch so ein Gesicht ziehen, wo ich mir denke, etwas, was ich immer mache, wenn ich kurz bevor ich auf die Bühne stehe, sobald die Judges mich sehen, auch wenn ich hinter der Bühne stehe, ich stehe immer da und fange schon kurz vorher an, einfach zu lachen und mich aufrecht hinzustellen, weil selbst wenn jemand dich durch den Vorhang sehen kann und du bist null angespannt, stehst da vielleicht mit dem Bauch raus und so mit so einer Fresse, als hättest du keine Lust, das, wie sollst du denn auf Knopfdruck auf einmal
Diese
da
Ausstrahlung
diese
bringen.
Ausstrahlung rauskriegen? Die Ausstrahlung, finde ich, entwickelt sich schon kurz bevor du auf die Bühne gehst. Ich gehe echt, ich mache manchmal auch die Augen zu und gehe einfach alles durch und freue mich einfach schon, bevor ich auf die Bühne gehe, über die Show, die ich gleich machen kann. Und es gab auch Wettkämpfe, da habe ich das nicht gemacht, aber dann hast du es auch gesehen. Dann war man vielleicht einfach viel angespannter, weil man einfach irgendwie viel mehr Erwartungen an sich hatte. Und
Bei mir gibt es Videos von der Newcomer-Meisterschaft. Da stehe ich im Bühnenhintergrund, ich esse meine Schokolade und ich tanze da auf der Newcomer-Meisterschaft. Und ich sag dir, Mara, dann die Bühnenvideos von der Newcomer-Meisterschaft. Mein Posing war definitiv nicht gut. Also ich hatte kein perfektes Posing, aber ich habe da so einen Spaß dabei gehabt und habe so gefeiert und ich habe die Videos mir danach angeschaut, vor allem schaue ich sie mir jetzt an mit einem Schmunzeln, weil ich mir so denke, um Gottes Willen, was hast du denn da rumgekaspert? Aber ich hatte einfach Spaß und das hat man gesehen und ich hatte eine richtig heftige Ausstrahlung. Ich habe alle überstrahlt auf der Bühne, weil ich diese Ausstrahlung hatte. Und gerade charakterlich, wenn ihr es, also ihr müsst natürlich diszipliniert sein und ihr müsst auch ehrgeizig sein, vielleicht auch hohe Ziele haben, aber dieses Verbissene und dieses Ehrgeizige und dieses Disziplinierte, das hat eigentlich auf der Bühne nichts zu suchen. Auf der Bühne müsst ihr eine Show abliefern, da müsst ihr selbstbewusst sein, da müsst ihr Spaß haben, ihr müsst sympathisch wirken. Das ist, glaube ich, auch super wichtig. Jetzt stellt euch, also Lächeln macht dann natürlich einen riesen Unterschied, aber ihr müsst einfach auch eine gewisse Sympathie rüberbringen. Es darf nicht so arrogant wirken. Es muss aber andererseits muss es selbstbewusst wirken. Es soll aussehen, als hättet ihr Spaß, aber ihr dürft natürlich keine Comedy-Show draus machen. Es ist eigentlich echt schwierig, dann da den richtigen Punkt zu treffen oder dieses Ehrgeizige und dieses Verbissene auch, was man natürlich in der Diät irgendwo haben muss, um sich da durchzubeißen, dann in dem Moment abzulegen.
Ich finde, man muss einfach auch das fühlen, was man in dem Moment macht. So einfach die Musik fühlen. Deswegen mache ich meistens auch immer, egal welche Musik, also das ist auch das Wichtigste, wenn ihr Posing übt, macht sämtliche verschiedene Musikrichtungen an, weil ihr wisst nie, was kommt. Und dann
Ja.
versucht euch mal einfach in dieses Lied, was da gerade ist, reinzufühlen. So, das ist immer was, was mir super, super hilft. Einfach den Moment zu fühlen.
Ja, Musik macht so viel aus. Das ist, glaube ich, nochmal ein Thema für einen anderen Podcast, aber ich finde, das macht echt viel aus. Wie du sagst, man weiß nie, was kommt. Leider dürfen wir uns unsere Musik ja nicht aussuchen. Ist eigentlich ein richtig guter Posing-Tipp. Ich durfte schon auf Reggaeton posen, weil sich die Vize-Miss Olympia auf dem Texas Pro Reggaeton gewünscht hatte und die genau vor mir dran war und der natürlich weiterlief. Und wer eine Reggaeton nicht kennt, das ist so spanische, weiß ich, so wie so Samba oder sowas. Und ich wusste halt einfach gar nicht, was ist. Also ich habe es gar nicht gefühlt. Das war richtig schrecklich. Aber ja, witzig. Das ist wirklich cool. Ich glaube, das mache ich mal, was du gesagt hast.
Ja, ich habe auf alles. Ich habe sogar schon mal auf Hardstyle versucht, Posing zu üben, einfach weil das Lied gerade kam. Manchmal ist es ganz witzig, aber es hilft echt, ja, auf jede Situation dann gefasst zu sein, ne?
Das ist ein mega Posing-Tipp, Mara. Der ist so geil, ohne Spaß, wirklich. Weil das ist das, was euch erwartet auf der Bühne, ich sag's euch. Okay, zurück zum Thema. Wir hatten jetzt Thema Bodybuilding-Erfahrung, Trainingserfahrung, Charaktereigenschaften. Jetzt ist es ja so, dass, ja gut, vielleicht gehört so, na, ist eigentlich kein Charakter. Ich habe auch tatsächlich schon Personen abgeraten, davon eine Bodybuilding-Vorbereitung zu machen, weil ich wusste, die haben eine Vergangenheit, zum Beispiel mit einer Essstörung. Was denkst du denn zum Thema mentale und psychische Gesundheit? Für mich fällt da ein, also mir fällt ein, dass ich einer Person raten würde, wenn sie Bodybuilding machen möchte, mental und psychisch zu 100% stabil zu sein. Weil selbst ich als psychisch sehr stabiler Mensch, würde ich jetzt mal behaupten, zumindest was das Thema Essen angeht, habe dann ab und zu auch meine kleineren Struggles nach der Diät, in der Diät. Und ich kann es mir nicht vorstellen, wie es sein muss, wenn man damit vielleicht in der Vergangenheit Probleme hatte mit dem Essen. Aber ich glaube schon, dass die Gefahr dann halt sehr groß ist, dass man das nicht unbedingt besser macht. Was
Ja,
denkst du darüber?
also ich finde auch, man sollte definitiv zu 100% stabil sein. Ich finde es sogar schon sehr grenzwertig, sage ich jetzt mal, selbst wenn man sagt, man ist stabil, hat aber so vielleicht auch eine Vergangenheit, in dem man mal Probleme mit Essen hatte, ist die Gefahr sehr, 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 sehr groß, dass das Ganze durch eine Wettkampfdiät wieder aufgewühlt wird, weil das nun mal, ja, man kann es schwer beschreiben, aber es ist schon sehr, man beschäftigt sich halt so oder so schon sehr viel mit Essen in der Wettkampfdiät. Man ist sehr auf das Gewicht und auf die Form fixiert. Und ich finde, als, ich sage jetzt mal, gesunder Mensch, finde ich es schon manchmal schwierig, die Form loszulassen. Klar, man gewöhnt sich auch dran und letztendlich weiß ich, das dauert nicht lange, dann bin ich eh irgendwann wieder in der Wettkampfvorbereitung und mittlerweile bin ich so, dass ich sage, ich gebe meinem Körper oder ich will meinem Körper sogar die Gesundheit geben und die Ruhe geben, egal wie viel Kilo das dann mehr sein sollten. Hauptsache, er ist dann gesund. Aber wenn man eh schon Probleme mit dem Essen hat, bin ich mir eigentlich in den meisten Fällen sehr, sehr sicher, dass das am Ende eher wieder einen Rückfall geben könnte. Deswegen ist das super wichtig. Aber abgesehen von Essstörungen oder von Essproblemen, sage ich jetzt mal, finde ich, sollte man auch so psychisch stabil sein, bevor du eine Wettkampfvorbereitung angehst. Weil ich hatte das tatsächlich 2022, dass ich super, super viel Stress mit meiner damaligen Arbeit hatte. Das hat sich sehr am Ende auf meine Wettkampfvorbereitung ausgewirkt. Also das war teilweise so, dass ich halt Vollzeit gearbeitet habe, plus meine Selbstständigkeit noch gehabt habe. Und ich habe dann teilweise, war dann so fertig, meine Form wurde am Ende nur noch schlechter statt besser. Und ich habe echt eine Zeit lang gebraucht, um mich davon einfach wieder zu erholen, weil das einfach viel zu viel, also beruflicher Stress, Wettkampfstress, das, ja, ist am Ende einfach für deine eigene Gesundheit nicht gut. Und deshalb würde ich auch da jedem immer raten, sobald er irgendeinen Stressfaktor hat, den erstmal zu beheben, bevor er überhaupt, ja, in so eine Wettkampfvorbereitung geht.
Ja, die Kunst ist, glaube ich, auch die Stressfaktoren zu erkennen, bevor man in eine Wettkampfvorbereitung geht, weil die ja dann erst schlimmer werden. Wenn ein zusätzlicher Stressor wie die Wettkampfvorbereitung dazukommt, vielleicht war die Arbeit davor aushaltbar, es war in Ordnung, aber sich selbst halt vielleicht einzugestehen, dass man durch die Arbeit schon sehr gestresst ist und dann kommt die Wettkampfvorbereitung dazu und dann eskaliert es komplett. Es ist halt vielleicht nicht die richtige Vorangehensweise, weil dann leidet am Ende beides darunter, vermutlich die Arbeit und die Wettkampfvorbereitung.
Ja, also was ich gemerkt habe, ist einfach, dass du mit deinen Umständen glücklich sein musst. Also sobald du schon mit irgendetwas unglücklich bist in deinem Leben und dann noch eine Wettkampfvorbereitung angehen willst, dann, ich finde, in der Wettkampfvorbereitung verstärken sich die Gefühle gerade am Ende noch mal mehr. Und man wird viel, viel emotionaler, auch viel empfindlicher und nimmt alles viel mehr wahr. Und wenn du dann eh schon mit irgendwas unzufrieden bist und dann passieren vielleicht auch noch Situationen, die du, wenn du nicht in einer Wettkampfvorbereitung wärst, vielleicht besser aufgenommen und verkraftet hättest und dann vielleicht in deiner Wettkampfvorbereitung aber damit überhaupt nicht klarkommst, so.
Mega richtig. Und ich finde, dieser Satz, den du gerade gesagt hast, man sollte mit der Ausgangssituation zufrieden sein, bevor man in die Wettkampfvorbereitung geht, trifft eins zu eins auch auf das Körperliche zu. Wenn man eine Wettkampfvorbereitung macht, weil man denkt, oh ja, dann kann ich abnehmen, dann sehe ich gut aus, dann habe ich eine gute Form, das ist komplett falsch. Also man sollte nie, 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 niemals in der Wettkampfvorbereitung gehen, weil man sagt, dann habe ich einen Grund, dass ich in eine Diät gehen kann und dass ich so krass aussehen kann, weil ich aktuell unzufrieden bin, weil ihr werdet nicht zufriedener werden in der Wettkampfdiät. Es ist super stressig, es ist sehr herausfordernd, auch für die mentale Gesundheit. Euer Hormonhaushalt gerät durcheinander. Ich glaube, kaum eine Athletin steht in der Wettkampfdiät jedes Mal vorm Spiegel und sagt, boah, sehe ich geil aus, obwohl sie vielleicht viel besser aussieht als die Woche davor, aber da kommen Zweifel auf und wenn ihr davor nicht zufrieden wart mit eurem Körper, wird eine Wettkampfdiät nicht euer Selbstbewusstsein und euer Körperbild ins Positive verändern, sondern vielleicht sogar eher ins Negative. Das ist mir einfach nochmal ganz wichtig zu sagen, auch was das Thema Körper angeht und eigenes Selbstbild, die aktuelle Situation sollte für euch gut sein. Und das ist eine gute Ausgangslage, um in eine Wettkampfdiät zu starten. Also wenn ihr zufrieden seid, körperlich, beruflich, was euer soziales Umfeld angeht, also auch nicht irgendwie Stress mit dem Freund haben oder irgendwie Beziehungsstress oder ein Familiendrama. Ich glaube, das sind alles einfach schlechte Voraussetzungen, um in eine Diät zu starten.
Also es ist nicht unmöglich, sagen wir es mal so. Also ich höre das immer wieder von Athleten, aber es ist ja auch viele Gründe dafür, dass Menschen eine Wettkampfvorbereitung dann am Ende abbrechen. Weil am Anfang ist das Ganze, finde ich, immer noch gar nicht so schlimm und so schwer, weil am Anfang hast du noch die Energie dafür, dich mit den Themen auseinanderzusetzen, aber am Ende hast du keine Energie mehr frei, um dich mit solchen Themen einfach auseinanderzusetzen.
Ich finde auch, das hatte ich mal vorletztes Jahr in der Vorbereitung irgendwann in einem Podcast gesagt, dass eine Wettkampfdiät wie ein Brennglas ist. Also wenn man Probleme hat, werden die durch diese Wettkampfdiät verstärkt. Das heißt, vielleicht eine nicht so gut laufende Beziehung wird schlechter laufen. Ein stressiger Job wird stressiger werden. Das eigene Körperbild, was davor schlecht war, wird vielleicht sogar noch schlechter werden. Es ist einfach wie ein Brennglas. Die Probleme, die waren vorher schon da, die kommen nicht durch die Diät alleine. Diese Komponente wird nicht komplett euer Leben über den Haufen schmeißen, aber es wird schlechte Dinge verstärken. Und das ist halt leider so, ja. Ich hätte noch einen Punkt, den wir jetzt gerade schon so ein bisschen angesprochen haben. Wenn ich mich jetzt frage, bin ich gemacht fürs Bodybuilding? Was für eine Rolle spielt denn mein soziales Umfeld? Würdest du sagen, Mara, dass man jemanden haben muss aus dem Umfeld, der einen da unterstützt und direkt von vornherein, dass alle Freunde oder der Freund sagt, hey, geil, ich finde es super, was du machst, ich stehe da hinter dir? Weil ich glaube, ganz häufig, wenn man die ersten Male das Thema Bühne anspricht im Umfeld, hört man mit Sicherheit auch das ein oder andere Mal dann. Ja, fragende Gesichter und Unverständnis. Zumindest war es bei mir so damals, dass nicht jeder das verstanden hat, warum ich das machen möchte.
Also, ich glaube, es ist in den meisten Fällen sehr unrealistisch, dass alle sich freuen darüber, dass man das macht. Aber ein guter Background, finde ich, ist schon immer sehr, sehr wichtig, weil diesen Support und diese Unterstützung wird man am Ende definitiv brauchen. Es war bei mir ja nicht immer 100% so. Also, ich habe sehr, 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 sehr großen Rückhalt von meiner Mama bekommen.
Das ist
Dass
schön.
sie am Anfang war sie sehr, also als sie allgemein jetzt mit Sport angefangen hat, war sie, ich will nicht sagen ängstlich, aber schon, sie hat gefragt, wieso, wofür ist jetzt das Supplement gut, wieso musst du das nehmen, wieso machst du das? Also einfach nur für sich, um das zu verstehen, um vielleicht auch ge gewisse Ängste nicht zu haben, weil als Elternteil sorgt man sich ja in den meisten Fällen immer um sein Kind. Und für sie war das immer in Ordnung, wenn ich Dinge, die ich mache, begründen konnte und gut und logisch begründen konnte, wofür ich jetzt auch super dankbar bin, weil das mir auch gleich, also das auch gleichzeitig dazu geführt hat, dass ich mich selber mit den Themen auseinandergesetzt habe, was ich da überhaupt mache, wofür die Dinge, die ich nehme, überhaupt gut sind und man einfach nicht so leichtsinnig mit gewissen Sachen umgegangen ist oder gewisse Sachen gemacht hat, sondern auch verstanden hat, was mache ich in der Wettkampfvorbereitung überhaupt. Dann gab es natürlich auch Menschen, mit denen musste ich mich eher auseinandersetzen, die vielleicht am Anfang noch nicht so ganz verstanden haben, wieso ich jetzt nicht mit essen gegangen bin, Oder wieso ich jetzt mein Training vorgezogen habe und vielleicht erst eine Stunde später was machen konnte. Ich habe teilweise auch dumme Sprüche bekommen, so gerade von Menschen, die einen noch nicht so gut kannten. Zum Teil mit Sprüchen wie, ja, mit dir kann man ja nichts machen, da dreht sich ja immer nur alles ums Training und ums Essen, wo ich mir immer gedacht habe, okay, ich wollte nur mein Essen und mein Training abgehakt haben und danach habe ich trotzdem immer noch versucht, soziale Kontakte beizubehalten. Aber ich muss sagen, es wird sich eh, die Menschen werden sich spalten, also die, die nicht hinter dir stehen, werden auch aus deinem Leben gehen oder mit denen wirst du nicht so viel zu tun haben. Und die Leute, die vielleicht am Anfang, für die das schwierig ist, die werden mit mal, also denen ist es am Ende egal. So, die, klar,
Ja,
sind.
wichtig ist halt, sich nicht zu verschließen, wie du es deiner Mutter einfach erklärt hast, sachlich.
Ja.
Kommunizieren ist ganz wichtig. Also wenn ihr direkt, wenn jemand mal kritisch fragt, sauer seid und sagt, was geht denn dich das jetzt an? Das ist mit Sicherheit nicht die richtige Herangehensweise, weil diese Menschen sich vielleicht noch gar nicht mit dem Sport beschäftigt haben. Also sollte man einfach darauf eingehen, sollte das erklären.
Ja.
Und ich glaube, die Richtigen bleiben dann. Die Richtigen werden versuchen, es zu verstehen, wenn man es
Ja.
ihnen richtig
Und
erklärt.
es ist so oder so immer, wie du gerade schon so schön gesagt hast, ist immer das Wichtigste, dass du versuchst, den Menschen das zu erklären. Du musst keine halbe Lebensgeschichte erzählen, aber so habe ich das zum Beispiel damals immer auf meiner Arbeit gemacht. Ich habe von Anfang an gesagt, hey, es ist super nett, dass ihr mir Essen anbieten wollt, aber in den und dem Zeitraum braucht ihr mir nichts anbieten, weil ich mache eine Wettkampfvorbereitung, da geht es nicht. So, da haben die vielleicht die ersten ein, zwei Wochen noch gefragt und dann gesagt, oh nee, tut mir leid, habe ich vergessen. Aber sie haben das akzeptiert, weil man ihnen das ganz normal erklärt hat, weshalb und warum man das nicht machen möchte, nicht darf. Also ich finde immer, sobald du jemandem sagst, ich darf das nicht, fragen die, wieso darfst du es nicht, sondern du möchtest es in diesem Moment nicht, weil du das und das Ziel hast, was du nur erreichen kannst, wenn du dich halt an deinem Plan hältst. Und so verstehen die Leute das eher, als wenn du sagst, ich darf das nicht, weil dann denken die immer, es ist irgendwie, ja, ungesund.
Ja, was halt schwierig ist, wenn man dann nur diese falschen Menschen in seinem Leben hat, die sich trotz dieser Erklärung von einem abwenden. Bei mir war es jetzt nicht so extrem, aber ich hatte nicht so viele, sag ich mal. Und da muss ich sagen, hat mir Social Media echt weitergeholfen. Also das ist mal was Positives, was ich einfach hervorheben kann an Social Media. Egal, wie mein persönliches Umfeld zu dem Thema stand, auf Social Media habe ich Support gekriegt. Auf Social Media, da waren die Leute, die das verstanden haben, was ich mache. Da war größtenteils auch eben Unterstützung da und das hat mir super, super gut getan und hat mir am Ende halt auch geholfen, überhaupt dann zu sagen, hey, ich suche mir jetzt einen Coach, ich mache das jetzt, weil ich habe Bock drauf, auch wenn mein ganzes Umfeld sagt, Bodybuilding ist scheiße. Nee, ich habe da Lust drauf und ich weiß, dass es Menschen gibt, die das cool finden. Und wenn man dann einen Coach hat, also es hat, wenn man diesen Schritt mal gegangen ist für sich, dann hat man ja sowieso immer mindestens eine Person, die zu 100% hinter einem steht und einen unterstützt. Und das ist super schön, finde ich.
Ja, ich finde auch allgemein, dein Umfeld, das ändert sich so oft in deinem Leben. Und wenn du deinen Weg einfach mal für dich gehst, werden auch neue Menschen kommen, die das verstehen, beziehungsweise die vielleicht auch dieselben Interessen teilen. Aber es werden auch wieder Leute gehen. Und wichtig ist, dass du halt mit dem, was du machst, glücklich bist. Natürlich niemanden dabei verletzt, aber ja, trotzdem deinen Weg gehst und wie du schon gesagt hast, die Leute, die es verstehen oder die es wenigstens akzeptieren wollen, werden es akzeptieren und die es nicht wollen, die werden so oder so irgendwann aus irgendeinem Grund aus deinem Leben gegangen. Aber Menschen kommen und gehen am Ende und manchmal ist es schwer, das zu akzeptieren oder das zu verstehen, aber ich sage immer rückblickend, versteht man die Antwort erst, die man vielleicht in der Sekunde überhaupt nicht verstehen konnte.
Ja. Fällt dir sonst noch was ein? Ich finde, wir haben schon echt viele Voraussetzungen jetzt, die man haben muss, um eine gute Bodybuilderin zu sein, abgehakt.
Also, was denke ich immer, dass A und O ist, dass du wirklich auch diesen Willen und Ehrgeiz hast, Dinge für einen gewissen Zeitraum nicht zu vernachlässigen, aber die Priorität zu verschieben. Das sollte ganz, ganz wichtig sein, dass du dir im Klaren bist, dass in einer Wettkampfvorbereitung Training und Ernährung mit an oberster Priorität stehen. Gerade in der Diät, im Aufbau, klar auch, aber im Aufbau bist du da eher entspannter und flexibler. Aber in der Diät ist halt wirklich Training und Ernährung das A und O. Und wenn du dein Cardio noch nicht gemacht hast, dann, ja, dann fällt halt mal der Fernsehabend mit deinem Freund flach oder das Cola Zero trinken mit deinen Freundinnen, weil dann das Priorität hat, wenn du das nicht in deinen Tagesablauf
Ja,
geschafft hast. Und das
also auch
sollte man.
bereit dafür zu sein, was aufzugeben, weil irgendwie es ist tatsächlich so, es fällt in gewisser Weise was runter, natürlich für begrenzte Zeit. Eine kleine Sache ist mir noch eingefallen, was heißt klein? Was das Thema Wettkampfkosten angeht, ich glaube, dafür sollten wir nochmal eine separate Folge machen. Aber ich will einfach hier nochmal an der Stelle ansprechen, dass auch neben dem, dass ihr eine Tätigkeit haben solltet, die vielleicht stressfrei ist. Jetzt kann ich ja auch sagen, ach ja, ich mache einfach gar nichts, ich kündige meinen Job. Das Finanzielle natürlich auch eine Rolle spielt, weil ein Wettkampf ist ja auch nicht günstig. Was genau die Kosten sind und wie man da auch vielleicht unterscheidet zwischen unterschiedlichen Ebenen, also international, national, dazu machen wir nochmal eine separate Podcast-Folge. De facto ist Bodybuilding aber nicht günstig. Und ich glaube, mit einem, ja, normalen Studentengehalt, beziehungsweise vielleicht gar kein Gehalt, und wenn man in die Schule geht und ein bisschen Taschengeld bekommt, kann man das alleine auf jeden Fall nicht machen. Da sollte man finanziell schon gut aufgestellt sein und sich definitiv auch, ja, 1000, 2000 Euro vielleicht sogar ein bisschen mehr auf die Seite gelegt haben, dass man dann auch die ganzen Kosten für die Wettkämpfe decken kann und natürlich auch überhaupt erstmal angefangen bei einem Coach, den man ja im Monat bezahlen muss.
Ja, und ich finde, gerade wenn man vielleicht nicht so viel Geld verdient, wenn man Student ist, es gibt ja auch viele Studenten, kannst du halt nicht so einen ausgefahrenen Lebensstil fahren, wie man das
Andere
vielleicht könnte.
Studenten.
Genau,
Also ja,
ich.
essen gehen kann man dann in der Wettkampfvorbereitung sowieso nicht mehr, aber da muss man dann halt an anderen Ecken sparen, vielleicht an Klamotten, vielleicht an ja, Supplementen vielleicht sogar, dass man sich jetzt nicht mehr die fancysten Supplemente zulegt, sondern halt da vielleicht auch guckt, lebensmitteltechnisch muss man natürlich gewisse Voraussetzungen auch erfüllen in der Wettkampfdiät, aber dass man halt vielleicht nicht mehr die Garnelen isst, sondern halt dann eher das günstigere Hähnchen oder so.
Ja,
Man
oder
muss einfach.
vielleicht nicht jeden Tag sich einen Energy kauft, so der,
Genau, ja.
wo du einen
2 Euro
Euro
kostet.
oder 2 Euro, genau. Ich habe, um das vielleicht einfach mal zu verdeutlichen, ich habe mich 2019 in meiner ersten Saison musste ich mich entscheiden für mich, ob ich nach Amerika Urlaub mache für ein paar Wochen oder ob ich eine Wettkampfvorbereitung mache. Und ich denke, vom Preismäßigen, ich glaube, das wären 3 Wochen gewesen. Ist das schon zu vergleichen, so eine Wettkampfvorbereitung und mit 3 Wochen Amerika? Vielleicht zahlt man bei einer Wettkampfvorbereitung, je nachdem, was du machst, vielleicht auch noch mal ein bisschen drauf. Das ist auch immer unterschiedlich, was für Wettkämpfe, wo machst du die Wettkämpfe. Da kann man auch alles günstiger halten.
Und soll ich dir mal was sagen, Mara? Richtig heftig wird es dann, wenn du eine 3-wöchige Reise nach Amerika machst und Wettkämpfe.
Ja,
Dann wird es
dann
richtig knackig. Dann kannst du auch schon mal 5.000, 6.000 € innerhalb von 3 Wochen ausgeben. Ja.
Aua.
Ja, das war hart. Aber ja, deshalb freuen wir, wenn ihr uns unterstützt, auch in unserer Vorbereitung. Wenn ihr uns unterstützt, indem ihr über den Code Mara oder Lena bei ZNT oder Race einkauft. Schaut immer gerne vorbei und das hilft nicht nur euch, indem ihr wirklich gute Kleidung und gute Supplemente bekommt, wirklich eine Empfehlung von Herzen an der Stelle, sondern das hilft auch uns, weil ja, wir natürlich mit diesen Marken kooperieren und dann auch was davon haben, wenn ihr dort einkauft. Das unterstützt uns finanziell und natürlich freut es uns auch, wenn wir mit unseren Produkten euch eine Freude machen können. Cool. Magst du noch was sagen? Fällt dir noch was Abschließendes ein? Weil ich würde sagen, wir haben es eigentlich ganz gut zusammengefasst, oder?
Ja, ich finde auch, wir haben jetzt ziemlich viel einbringen können. Falls euch natürlich wie immer Podcast-Wünsche einfallen oder Ideen oder Themen, die euch interessieren, könnt ihr die immer entweder uns privat oder halt hier unten in ja, den Kommentaren bei Spotify oder wo auch immer ihr hört, schreiben. Und ansonsten findet ihr unsere Instagram-Profile auch alle unten in der Infobox.
Genau. Für die, die die Infobox nicht finden, miss-fit-mb. Habe ich es richtig gesagt? Ich hoffe.
Ja, es war
Und
richtig.
fitness.prinzessin, das bin ich. Und das andere war mal. Habt einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.